Liebe Brüder und Schwestern, vielen Dank für die Einladung. Einmal im Jahr kommen wir ja ganz gern, der Johann Hesse aus Verden oder ich. Und die Verbindung zwischen dem Gemeindehilfsbund und der Elia-Gemeinde ist ja nun auch schon fast historisch. Ich weiß gar nicht, wie weit das zurückgeht in die 80er Jahre. Und es ist schön, dass wir diese Verbindung gehalten haben. Ich bin sehr dankbar, dass wir uns einmal ausführlich mit diesem einen Wort aus dem Römerbrief beschäftigen dürfen, dass der Glaube aus der Predigt entspringt. Da steckt ja sehr viel drin. Und dieser eine Satz ist ja aus einem größeren Zusammenhang entnommen im Römerbrief im 10. Kapitel. Und diesen Zusammenhang will ich jetzt uns erst einmal vorlesen. Ich denke, wer will, wer kann, darf aufstehen vor dem Wort Gottes. Da sagt der Apostel Paulus, im Blick auf Israel. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. So wie Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Nun frage ich, haben Sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, Ihr Schall und Ihr Wort bis an die Enden der Welt. Ich frage, hat es Israel vielleicht nicht verstanden? Da spricht Mose als Erster, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk. Über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Und Jesaja wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Aber zu Israel spricht er durch Jesaja, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach diesem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Ja, wer den Römerbrief etwas kennt, liebe Brüder und Schwestern, der weiß, dass dem Paulus das sehr nahe geht. Dass ausgerechnet dieses Volk, das vorbereitet war wie kein anderes, Christus zu erwarten, zu verstehen, anzunehmen, dass ausgerechnet dieses Volk sich so verschließt. Und das ist bis heute ein großes Fragezeichen, ein großes Geheimnis geblieben. Drei ganze Kapitel kreisen die Gedanken des Apostels um dieses Phänomen. Und das geht ja schon los, gleich am Anfang, im 9. Kapitel, wenn er sagt, so viele Vorzüge hat Gott diesem Volk, ja, er kann ja sagen, meinem Volk, dem Volk Israel, mit auf den Weg gegeben. So viele Auszeichnungen So viel Gutes. Gottes Herrlichkeit ist ihnen erschienen. Sie haben verstanden, was es heißt, Gottesdienst zu feiern. Das muss man auch erst mal lernen, Gottesdienst zu feiern. Pastor Kemner hatte mal in Amerika eine Begegnung mit einem Rabbi und der Rabbi sagte, ihr Evangelischen, ihr könnt vielleicht gute Predigten machen, aber etwas habt ihr nicht. Und das könnt ihr bei uns Juden lernen. Ihr wisst nicht, dass in euren Gottesdiensten der heilige Gott anwesend ist. So was muss man sich sagen lassen. Ist uns das wirklich klar? So viele Vorzüge hat dieses Volk. Verheißungen sind ihnen gegeben, wie sonst niemand. Und ausgerechnet dieses Volk hat eins nicht, was es so dringend braucht. Den Glauben. Nur wenige sind bis heute auf den Weg, auf die Spur des Glaubens gegangen. Ja, so wie es hier in unserem Text am Ende heißt, den ganzen Tag hat sich Gott nach diesem Volk ausgestreckt, aber sie sind widerspenstig geblieben. Ja, und dann geht es weiter im 9. Kapitel. Ich empfehle das sehr, einmal gründlich nachzulesen. Da geht Paulus diesem Selbstverständnis Israels nach, mit dem ja Jesus selbst auch zu kämpfen hatte. Als die frommen Juden zu ihm kamen, was willst du uns eigentlich sagen? Wir sind doch Abrahams Kinder. Gott hat uns doch ausgewählt. Wir haben doch Vorzüge, die sonst niemand hat in der ganzen Welt. Und Jesus das harte Wort sagen muss, ich will euch sagen, wessen Kinder ihr seid. Des Teufels Kinder seid ihr. Schon dieses eine Wort hätte ja wohl genügt, dass man ihm dann den gar ausmacht. Ja, und diesem Selbstverständnis geht Paulus danach im zweiten Teil des 9. Kapitels und er sagt, ich sage euch Folgendes, es gibt zwei Verwandtschaften, es gibt zwei Nachkommen Abrahams, es gibt die Blutsverwandtschaft, die Blutsverwandtschaftsnachkommen und es gibt die Glaubensverwandtschaft, die Glaubensverwandtschaftsnachkommen. Zu welcher Verwandtschaft wollt ihr gehören? Wollt ihr Nachkommen Ismaels sein oder wollt ihr Nachkommen Isaaks sein? Vor ein paar Tagen war bei uns in der Zeitung ein interessantes Bild mit zwei völlig überladenen Fähren aus Bangladesch. Da kann man schon fast den Atem anhalten, wie die hier in einem engen Kanal aneinander vorbeifahren. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und die waren unterwegs zu einem islamischen Fest. Und dann habe ich mir die Unterschrift mal etwas näher angeguckt unter diesem Bild. Sehr interessant. Dieses Fest heißt das Opferfest, das höchste Fest im Islam. Das heißt dort in Bangladesch Eid al-Adha. Ja, und dann heißt es, dieses Fest markiert als wichtigstes Fest im Islam die Bereitschaft des Propheten Ibrahim, so heißt ja Abraham im Koran, seinen Sohn zu opfern als Allah Ibrahims Gottvertrauen sah, so die muslimische Überlieferung, gebot er ihm Einhalt. Und Ibrahim und Ismael opferten daraufhin voller Dankbarkeit einen Widder. So steht's im Koran. Und wer genau zugehört hat, der weiß, dass das eine völlig andere Überlieferung ist. Denn nicht Ismael wurde von Abraham auf den Berg zum Opfern geführt, sondern Isaak. Ausgerechnet der, auf den er so lange gewartet hat. Ausgerechnet der, der ihm aufgrund seines Glaubens geschenkt worden war. Also der Koran kippt die ganze Geschichte um 180 Grad um. Und der Islam erweist sich damit als Nachkommenschaft der Blutsverwandtschaft. Also sie wollen ganz bewusst nicht von Isaak, sondern von Ismael herkommen. Und Paulus sagt in Römer 9, ihr müsst euch in die Glaubenskette stellen. Verfolgt doch den Weg Gottes mit Isaak. Da lernt ihr den Glauben. Da lernt ihr den Glauben Abrahams kennen, der über die Jahre und Jahrzehnte warten musste und nicht locker ließ. Seine Frau Sarah wurde ja einmal schwach. Ich werde auf die Sarah nachher gleich nochmal eingehen. Sie gilt trotzdem als Glaubensvorbild, auch wenn sie mal schwach geworden war. Finde ich sehr bemerkenswert. Ja, und dann kommt dieses 10. Kapitel. Und wie Paulus so ist, versucht er natürlich immer auch einen Schriftbeleg für seine Thesen aufzurichten. Und so beginnt dieses 10. Kapitel mit deutlichen Schriftbelegen dafür, dass auch schon im alten Bund der Glaube der Zugang zum Heil Gottes war. Und da wird der Jesaja zitiert und da wird der Joel zitiert. Immer natürlich in der großen Hoffnung, ihr müsst doch das mal annehmen und einsehen, die ihr euch so fest gegründet fühlt und wisst im Wort Gottes, im alten Bund. Mose wird zitiert. Interessante Stelle, die ich noch gar nicht so innerlich verarbeitet hatte. In 5. Mose, Kapitel 30, sagt Mose das interessante Wort, das Wort Gottes ist nahe bei dir. Es liegt in deinem Mund drin. Es ist in dein Herz hineingepflanzt. Du musst nicht erst in den Himmel fahren, du musst auch nicht erst in die Hölle fahren, um irgendwo das Wort Gottes zu suchen und zu finden. Nein, es ist da. Gott gibt es dir in den Mund und ins Herz hinein, weil Gott ein redender Gott ist. Das hat schon Mose gewusst. Und natürlich dann die bekannte Jesaja-Stelle. Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden. Da haben wir also schon den Glauben im Alten Testament deutlich bezeugt. Und Joel, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wir müssen uns ja immer wieder klar machen, die ersten Christen, die hatten ja nur das Alte Testament. Und sie haben im Alten Testament Schätze gesucht und gefunden, die ihren Glauben gestärkt haben. Ich stelle mal so die etwas freche These auf, dass man durchaus mit dem Alten Testament selig werden kann. Wenn man die Messias-Verheißungen alle ernst nimmt, da ist alles drin, alles drin. Ja, das ist also die Vorbereitung unseres Abschnittes. Und jetzt entwickelt, und wer zugehört hat, als ich den Predigttext verlesen habe, der hat das ja auch schon gespürt, Paulus entwickelt jetzt ein Prozessgeschehen. Da gibt es eine Gerichtsverhandlung plötzlich. Und er schlüpft in die Rolle des Verteidigers und dann schlüpft er in die Rolle des Anklägers. Von Prozessen ist ja immer wieder die Rede gewesen in den letzten Wochen und Monaten. Wir wissen das und es gehört wirklich zum Wesen eines Rechtsstaates dazu, dass er Verteidiger auf die Beine stellt. Bei den schlimmsten Verbrechern. Und die haben nichts anderes zu tun, als irgendwo noch Gründe zu suchen, die vielleicht zu einer Minderung der Strafe führen könnten. Und da wird natürlich dann oft auch übertrieben. Und dann werden Gründe natürlich aus dem blauen Himmel herbeigezogen. Aber die Institution des Verteidigers, finde ich, ist großartig. Dass auch der schlimmste Verbrecher nicht gnadenlos einer Rachwillkür irgendeines Staates ausgeliefert ist. Ja, und Paulus kennt das natürlich alles und jetzt schlüpft er in diese beiden Rollen. Und zunächst ist er der Verteidiger Israels. Und da sagt er, wie können Sie denn ihn anrufen ohne Glauben? Das geht doch gar nicht. Aber wie können Sie denn glauben, ohne dass Sie davon gehört haben? Das geht doch gar nicht. Wie können Sie denn hören, wenn keine Predigt da ist? Geht doch gar nicht. Und dann ist er wieder der Ankläger und sagt, doch, Sie haben gehört, Sie konnten glauben, aber Sie waren widerspenstig und Sie hatten keine Einsicht. Obwohl ganze Heere von Schriftgelehrten über die Jahrhunderte Ihnen den Weg in das Wort Gottes aufzeigen sollten und aufgezeigt haben, hatte sich kein Verständnis entwickelt. Das ist bis heute ein großes Phänomen. Gott hat alles gemacht, was er machen konnte. Und sein geliebtes, bis heute geliebtes Auserwählungsvolk ist so hörunwillig geblieben. Man fragt sich ja manchmal, wenn man Kinder hat, die man nach bestem Wissen und Gewissen doch hoffentlich gleich behandelt und wenn man Christ ist, sie natürlich auch zum Glauben führen will. Die einen packen es, die anderen packen es nicht. Ist schon ein Phänomen, auch in unserem kleinen familiären Kreis. Ich weiß, wovon ich rede. Aber im viel größeren Zusammenhang jetzt dieses Phänomen Israels. Aber wir bleiben natürlich in dieser Predigt nicht bei Israel stehen. Wir gehen jetzt auf uns selber zu. Und jetzt bin ich beim Kern dieses Abschnitts, den Luther ja so übersetzt hat, Vers 17 im 10. Kapitel. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt, das Predigen kommt aus dem Wort Christi. Und hier muss ich nun zunächst Folgendes sagen. Ich bin ein großer Luther-Freund, aber hier hat uns die Übersetzung Luthers, ich sage mal, nicht ins Zentrum der Aussage hineingebracht. Im Urtext steht nämlich gar nicht, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Ich sage mal in Klammer, wenn das so wäre, dass der Glaube aus der Predigt kommt, dann müsste viel mehr Glaube sein. was wird nicht alles gepredigt in unserem Land? Ja, ich höre, soweit ich kann, morgens 6:30 am Deutschlandfunk die Andacht, manchmal katholisch, manchmal evangelisch. Also da wird schon einiges gemacht. In Klammer, oft höre ich die katholische mir lieber an als die evangelische, Klammer zu. Aber Glaube ist am Schwinden in unserem Land. Trotz aller Bemühungen, da sollten wir doch schon mal ein bisschen nachdenklich werden, ob das wirklich so stimmt, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Im Urtext, im griechischen Urtext, heißt es nämlich anders. Der Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt aus dem Reden Christi. Das heißt ausdrücklich aus dem Reden, Rhema ist der griechische Ausdruck. So entsteht Glaube. Da redet der lebendige Christus in ein menschliches Leben hinein. Das ist das größte Wunder aller Wunder. Der, durch den die Welt erschaffen ist, das wissen wir ja, Hebräer 1, dass Gott durch die Hand Christi alles am Leben hält. Der Makrokosmos, der Mikrokosmos, jedes einzelne menschliche Leben. Dieser riesige, unvorstellbar große Gott spricht persönlich in ein menschliches Leben hinein. Darf ich mal auf Du gehen? Erinnerst du dich an dieses persönliche Reden deines Herrn in dein Leben hinein? Vielleicht heute früh schon. Das ist ja ein Wunder, was sich immer wieder neu ereignet und aus dem unser Glaube lebt. Ich sage ja nichts gegen gute Predigten, aber das Entscheidende ist, dass durch die Predigt hindurch Christus persönlich zu uns spricht. Und wenn ich in die Bibel gucke, dann ist sie doch ein Zeugnis. Also durch die Bücher, eigentlich von der ersten Seite an bis zur letzten. Ein Zeugnis dafür, dass Gott spricht, persönlich spricht. Dass wir hier sitzen in dieser Welt, das verdanken wir dem Reden Gottes. Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach und es geschah. Psalm 33, 9, so spricht, so geschieht. Eines meiner Lieblingsworte. Da haben wir schon dieses Reden Gottes. Und das setzt sich fort. Viele, viele Beweise und Beispiele ließen sich anführen. Zu Adam spricht er. Nur diese vier Wörter, aber die haben es in sich. Adam, wo bist du? Ich kenne jemanden, der ist durch eine Predigt über diese vier Worte zum Glauben gekommen. Adam, wo bist du? Ja, wenn man plötzlich persönlich angesprochen wird, da kann sich was ereignen. Da geht die Ewigkeit auf. Zu Mose hat er oft persönlich gesprochen. Und Mose wollte nicht. Und dann der brennende Dornbusch. Hochinteressantes Ereignis. Feuer ist immer das Gericht. Mose hat viel Gericht anzukündigen. Und dann will Mose nicht und dann sagt er doch, ich gehe. Und Jesaja hört Himmelsstimmen und hört, wie Gott fragt, wen soll ich eigentlich senden? Wer richtet meine Botschaft aus in diesem Volk? Und Jesaja kann gar nicht anders. Er sagt, hier bin ich, sende mich. Wer so persönlich angesprochen wird, ja, da gibt es dann vielleicht noch ein Überlegen, vielleicht noch ein Übergangszweifeln, aber der gibt dann doch klein bei. Ich habe auch klein beigegeben, als Gott zum ersten Mal persönlich zu mir sprach, damals im April 1970 durch Billy Graham. Erst wollte ich es gar nicht glauben, dass ich jetzt glauben kann. Bei dieser Evangelisation bin ich nur jemandem zuliebe mitgegangen. Ich saß ganz hinten, habe auf die Uhr geguckt, wann ist denn dieser fromme Zirkus zu Ende? Und dann fängt der Billy Graham an zu predigen über Markus 10, über den blinden Bartimäus. Und ich kann glauben, dass dieser Jesus mein Freund, mein Helfer, mein Gott ist. Bis heute das Wunder meines Lebens. Die Jünger wurden ja auch so oft angesprochen, persönlich, ja, aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist, sie konnten vieles noch nicht verstehen. Aber Petrus sagt, wohin soll ich gehen? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Niemand sonst, kein Mensch, kein Nachrichtensprecher, kein Politiker, niemand hat Worte des ewigen Lebens. Aber du. Ist doch wunderbar. Ich hoffe, dass wir alle das mitsprechen können. Herr, wohin sollen wir gehen? Ich brauche dich. Jeden Tag musst du mir neu eine Munition mit auf meinen Weg in meinen persönlichen Kampf hineingeben. Ich sagte, dieses Wunder kann ja und will ja täglich geschehen. Psalm 119 ist ja der längste Psalm, wissen wir. Da werden die Wunder des Wortes Gottes so nach allen Seiten hin beleuchtet. Ich hatte vor ein paar Jahren mal Besuch von einem Pfarrer aus Rumänien, der sagte zu mir, Bruder Kochlovius, ich habe ein großes Bedürfnis. Wollen wir mal Psalm 119 beten? Ich sage, ja, das ist jetzt kein alltäglicher Wunsch, aber wie stellen Sie sich das vor? Wir gehen in die Krillinger Kirche und wir beten im Wechsel. Ich sage, das mache ich. Sehr eindrücklich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir da gesprochen haben. Schön langsam, Satz für Satz, Psalm 119. Das war schon ein Erlebnis. Also, das soll und das darf, das will täglich geschehen, dass der lebendige Gott zu uns spricht. Nun gibt es noch einen kleinen Nebensatz hier, über den ich noch gar nichts gesagt habe, und zwar, wo vom Hören die Rede ist, wie sollen sie hören ohne Prediger? Und dann kommt noch ein Wort, ohne gesandte Prediger. Das ist nicht ganz unwichtig. Wir brauchen von Gott berufene, gesandte Verkündiger in unserem Land. Wird mir immer wichtiger. Der bayerische Kirchenpräsident Betzel hat schon vor 100 Jahren gesagt, die Kirche geht nicht an äußeren Feinden kaputt, sondern an den vielen unberufenen Verkündigern. Das sagt ein Kirchenpräsident. Da ist doch was dran. Ein Prediger muss gesandt sein, er muss berufen sein. Er muss ordiniert sein. Ordination heißt ja nichts anderes als ordentliche Berufung zum Predigtdienst. Mögen unsere Pfarrer, unsere Verkündiger, unsere Prediger berufene Leute sein. Und wenn sie es noch nicht sind, dass sie doch in einer stillen Stunde mal auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich bin hier in einem Amt, dem ich nicht gewachsen bin. Du musst mich berufen. Das kann noch 20 Jahre nach der eigentlichen kirchlichen Ordination geschehen. Wir sollten nicht so viel meckern über ungeistliche Predigten. Wir sollten beten, dass Berufungen geschehen. Berufungen, dass Leute direkt von Gott gesandt werden. Und dann haben sie auch was zu sagen. Und dann muss man natürlich auch die Schattenseite, die Kehrseite der Medaille noch bedenken. Schon Jesaja sagt, wer glaubt nun wirklich unterm Strich unserem Predigen? Also, das gab es schon vor 2.500 Jahren. Diese Abneigung und dieses auf Durchzug stellen der Ohren. Leute kamen in den Tempel und dann später in die Synagogengottesdienste und gingen genauso nach Hause, wie sie reingekommen sind, ohne dass sie das Mindeste kapiert haben, ohne dass sie das mindeste Fünkchen am Licht Gottes entdeckt hätten. Wer glaubt unserem Predigen? Ja, das ist wirklich eine Not, die sich durch die ganze Kirchengeschichte hindurchzieht. Es gibt eine interessante Stelle, die ist mir eigentlich erst bei der Predigtvorbereitung klar geworden. Im 2. Korintherbrief, im 2. Kapitel, sagt der Paulus, Gott hat es gefallen, durch unseren Dienst den Wohlgeruch seiner Erkenntnis zu verbreiten, überall zu offenbaren. Ein Wohlgeruch. Das Evangelium ist ein Wohlgeruch. Das schnuppert man gern, wenn man es wirklich verstanden hat. Da möchte man es festhalten und immer besser verstehen. Und dann freut man sich wie einer, der große Beute macht. Steht ja auch in Psalm 119, Vers 162. Aber dann fügt Paulus uns hinzu, obwohl Gott überall im Land den Wohlgeruch seiner Erkenntnis ausbreiten lässt, wird dieser Wohlgeruch nur denen zum Geruch des Lebens, die einsteigen. Denen, die sich verschließen, wird der Wohlgeruch ein Todesgeruch. Das finde ich ein ziemlich offenes, aber auch ernstes Wort. Plötzlich wird ein Wohlgeruch zum Gestank, wenn ich ihn nicht als Wohlgeruch in mein Leben hineinlasse. Ein sehr ernstes Wort. Und nun möchte ich gern in meinem Schlussteil der Predigt eine Glaubenshilfe noch weitergeben. Es geht ja immer um den Glauben. Und die nehme ich nicht aus mir. Die nehme ich aus dem Wort Gottes, aus dem Hebräerbrief, und wir verdanken ja dem Hebräerbrief dieses wunderbare 11. Kapitel mit den vielen Glaubenszeugen. Auch das lohnt sich mal wieder zu studieren. Wer das Wunder des Glaubens erlebt hat, und ich gehe davon aus, sonst würden wir ja nicht hier sitzen, dass wir das Wunder des Glaubens alle erlebt haben und erleben, der wird natürlich auch wissen, dass der Glaube immer durch Anfechtungen durch muss, dass er an Stärke und Kraft verlieren kann, dass man auch wieder in Zweifelsphasen gerät und dass man plötzlich wieder weltliche Gedanken denkt, die gar nicht göttlich sind. Vor ein paar Jahren rief mich eine Konfirmandin an erzählte mir von einem tragischen Unfall, zusammen mit ihrem Mann, auf der Autobahn, Frontalzusammenstoß. Ganz schlimm. Der Mann, wochenlang zwischen Leben und Tod. Und er war bei der Bundeswehr. Es war alles ruiniert. Er wurde entlassen. Finanzielle Rücklagen waren so gut wie nicht da. Sie mussten das Haus aufgeben. Er war ein halbes Jahr im Krankenhaus. Und sie sagte zu mir am Telefon, eine gläubige Frau, ich habe sie konfirmiert, damals in der oberfränkischen Gemeinde. Ich konnte ein halbes Jahr nicht mehr beten. Es war alles nur dunkel. Aber sie hat gesagt, Komma, ich wusste, Menschen beten für mich. Und nach diesem halben Jahr konnte ich wieder glauben. Das ist natürlich dann auch etwas Besonderes. Der Glaube setzt sich selbst nach solchen tragischen Schicksalen immer wieder erneut durch. Aber er braucht, ja, was braucht er denn? Ja, er braucht Vitaminspritzen. Er muss wieder neu angeschubst werden. Und das Beste ist eigentlich, ja, dass man sich Glaubensvorbilder sucht. Ich bin ja sowas von dankbar, dass ich etliche Jahre den Heinrich Kemner hatte. Er hat zu mir mal gesagt, bitte kapieren, mein lieber Freund, nicht kopieren. Das war auch ein gutes Wort. Ja, wenn man solche Glaubensvorbilder hat, dann hebt man die sozusagen etwas in den Himmel. Und das war dann auch nicht so gut. Aber immerhin, ich hatte jemanden, an dem ich meinen Glauben ein Stück neu ausrichten konnte. Und deswegen ja Hebräer 11, das sind ja Glaubensmenschen, an denen wir was lernen können. Und da ist der Abel als allererster. Ja, da könnte ich jetzt eine ganze Menge aufzählen. Der Noah kommt, der Abraham kommt, die Sarah kommt. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber so ein paar kleine Glaubenshilfen will ich doch wenigstens noch erwähnen. Warum ist denn der Abel ein Glaubensvorbild? Weil er die Schwere der Sünde erkannt hat. Wir müssen die Schwere der Sünde erkennen. Und deswegen hat er geopfert. Der Kain hat auch geopfert. Wahrscheinlich die besten Kartoffeln oder sonst was, was er hatte. Aber Gott akzeptiert dieses Opfer nicht, weil Abel erkannt hat, worum es geht. Und unser Unglaube, unsere Sünde ist so schwer, dass sie nur durch den Tod gesühnt werden kann. Das wusste der Abel. Also das gehört zum christlichen Glauben dazu. Dass wir immer wieder um Vergebung unserer Sünden bitten und immer wieder die die Tiefe der Sünde uns vor Augen stellen, die nur durch den Tod, und zwar durch den Tod Christi, gesühnt werden kann. Ganz wichtig, dass wir das im Glauben festhalten. Ich habe jahrelang eine Fürbitteliste gehabt, ohne auf die Idee gekommen zu sein, um Sündenvergebung zu bitten. Und dann ist mir das klar geworden. Und jetzt ist Sündenvergebung das Allerwichtigste, bevor ich überhaupt zu beten anfange. Vergib mir meine Sünden. Was sich immer wieder so angesammelt hat an Lieblosigkeit und Trägheit des Herzens, dass ich das bloß nicht mehr vergesse, ja, den Herrn um Vergebung zu bitten, so wie Abel. Und dann der Noah, der nicht nach rechts und links geguckt hat, der einfach gehorsam dieses Riesenschiff gebaut hat. Diese innere Unabhängigkeit, diese Gehorsamshaltung gegenüber dem Wort Gottes, das gehört doch auch zum Glauben. Nochmal Heinrich Kemner zitiert, der sagte sehr oft, wir leben nicht im Urteil der Menschen. Wir leben im Urteil Gottes. Richte dich bitte nicht nach der Meinung der Menschen. Richte dich nach dem Urteil und nach dem Willen Gottes. Das gehört doch auch elementar dazu. Dann bist du wirklich frei. Ich weiß, wovon ich rede. 5 Jahre Gemeindepfarrer damals in Oberfranken. Wie viele haben sich nach den Meinungen anderer gerichtet? Das war manchmal so schlimm, das mitzuerleben. Was könnten die Leute sagen? Noah interessiert das nicht. Er baut sein Schiff. Vor ein paar Tagen habe ich ein Telefonat geführt mit einer Rentnerin aus Berlin, die zum Gemeindehilfsbund gehört und eine Straßenmissionarin ist. In Berlin, in diesem gottlosen Umfeld, geht sie auf die Straße. Wir liefern immer wieder Traktate und sie holt auch von Heugelbach und von Werner Gitt und vieles andere und sie verteilt das. Und die Obdachlosen, die kommen zu ihr und dann wird sie immer wieder von den Obdachlosen angegangen. Die wollen natürlich dann auch Geld haben, die wollen nicht nur Traktate haben. Ja, und dann lässt sie sich immer wieder auch erweichen und gibt ihre kleine Rente noch weg. Und jetzt ist sie wieder betrogen worden von jemandem, der ihr erzählt hat, ja, dass er sehr krank war und jetzt die Medikamente nicht bezahlen kann und das Blaue vom Himmel runtergelogen. Und sie hat ihm wieder 100 Euro gegeben. Und jetzt stellt sich heraus, dass es radikale Lüge war. Und sie lässt sich nicht, beeinflussen, abbringen von ihrer missionarischen Liebe. Und was Leute hinter ihrem Rücken sagen, dass sie verrückt ist, ihr letztes Geld noch auszugeben, interessiert sie nicht. Sie sieht ihren inneren Auftrag und sie ist eine gesegnete Frau. Das ist der Noah-Glaube, den brauchen wir auch. Und den Abrahams-Glauben brauchen wir. In Hebräer 11 ist davon die Rede, dass er in Zelten wohnte in Kanaan. Das ist ja eine wichtige Aussage. Ein Zelt ist keine Dauerwohnung. Er lebte sozusagen auf Abruf. Und dann heißt es im Hebräerbrief, der hatte die ewige Stadt, das himmlische Jerusalem vor Augen. Der hat auf das ewige Vaterland gewartet. Auch das ist drittens ganz wichtig für unseren Glauben, dass wir uns festbinden an der Ewigkeit und nicht hier zu heimisch werden auf dieser Welt. Ich habe jetzt auch schon wieder Gespräch geführt, was wird mit meiner Bibliothek, wenn Gott mich hier abruft. All diese Dinge muss man auch wieder loslassen können, ja? Obwohl einiges Geld und einiges Herzblut dran hängt. Nicht zu heimisch werden in dieser Welt, das ewige Vaterland uns vor Augen stellen, das kann man bei Abraham lernen. Im Übrigen, im Johannesevangelium, gleich am Anfang heißt es, das Wort Gottes zeltete unter uns. Luther hat übersetzt, wohnte unter uns. Im Urtext heißt es zeltete, das heißt übergangsweise. Ja? Christus ist Mensch geworden, aber er ist auch wieder auferstanden. Ja? Er war kurze Zeit da, er zeltete. Wir sind Zeltleute in dieser Welt, die 80 Jahre oder wie viel wir mit Gottes Hilfe erleben, das ist eigentlich nur eine kurze Zeltphase und mehr nicht. Können wir bei Abraham lernen. Und die Sarah habe ich ja schon erwähnt. Auch die wird hier unter die Glaubenshelden gezählt, aufgelistet. Das finde ich doch nochmal sehr tröstlich. Ja. Sie war ja schwach im Glauben geworden. Sie hat gelacht, als sie hörte, dass sie nochmal Mutter werden soll. Also, und Gott lässt sie nicht fallen. Ganz im Gegenteil. Ja, sie wird gewürdigt, ein Glaubensvorbild zu sein, weil sie ihre Schwachheit hinter sich gelassen hat und neues Vertrauen gefasst hat auf die Verheißungen Gottes. Und das allerletzte, das sind die Eltern des Mose, die werden hier auch erwähnt. die hatten doch den Mut, gegen den Pharao, gegen Pharaos Gebot zu handeln und ihren erstgeborenen Sohn nicht umzubringen. Ja, ich denke da an die Stelle in der Apostelgeschichte. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wir leben in einer Zeit, in der der Staat immer mehr von uns erwartet, anders ausgedrückt, uns da und dort auch zwingt zu Dingen, die wir mit unserem Gewissen und vor dem Wort Gottes gar nicht mehr vereinbaren können. Ja? In Schweden und Norwegen, England gibt es schon Prozesse gegen Pfarrer, die Homosexualität Sünde genannt haben. Ja, das ist doch eine ungute Entwicklung. Und da heißt es dann auch für uns, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auch das gehört zum christlichen Glauben. Und Gott wird uns beistehen und der Herr wird uns segnen und er wird uns durchbringen, auch in einer solchen immer mehr gottlos werdenden Gesellschaft. Ich möchte beten. Lieber Herr Jesus, so viele Glaubensvorbilder stellst du uns vor Augen. Aber das Allerwichtigste, du sprichst selbst zu uns. Und das ist das Beste. Und so entsteht Glaube. Und so wird Glaube lebendig erhalten. Und so bitten wir dich heute Vormittag um das eine. Rede du zu uns. Sprich zu uns. Durch dein Wort in der Bibel. Oder auch durch andere Menschen. Du hast so vielfältige Möglichkeiten. Aber wir brauchen dein Reden, dass uns die Ewigkeit wichtig wird. Wir brauchen dein Reden, dass wir wieder neu froh werden, dass wir Sündenvergebung haben. Herr, wir brauchen dein Reden, dass wir unabhängig werden von Menschenmeinung. Herr, aber wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du ein redender Gott bist und dass du immer und überall sprichst, auch in diese Zeit, in unsere Welt, in unsere Gesellschaft hinein. Und so bitten wir dich auch, Herr, dass du Segen stiftest durch dein Wort weltweit. Und wenn jetzt am Sonntag gepredigt wird, Herr, dass du das beglaubigst und dass du Irrlehre verhinderst und dass du das Reich Gottes in dieser untergehenden Welt wunderbar aufbaust und festigst. Amen. So, wir singen das nächste Lied, würde ich gerne sagen, aber wir dürfen ja nicht singen, aber wir dürfen murmeln und summen oder hinter der Maske dann auch ein bisschen singen.